Heute bei «Apropos» der deutsche Wutwinter.
In Berlin haben abermals mehrere tausend Menschen gegen Rechtsextremismus und die AfD protestiert.
Unter dem Motto «Gemeinsam gegen den Rechtsruck» sind in Köln unzählige Menschen auf die Straße.
Potsdam bekennt Farbe. Tausende sind dem Aufruf des Potsdamer...
In Leipzig haben am Montagabend mehrere tausend Menschen gegen die AfD protestiert.
Ganz rechts will die AfD Millionen von Ausländern ausweisen. Und in Deutschland sind offenbar ganz viele Leute damit einverstanden. Ganz links gibt es seit diesen Tagen eine neue linksnationalistische Partei, die auch ziemlich extrem tut.
Sie erleben eine Regierung, die keinen Plan hat, außer ihnen das ohnehin knapper gewordene Geld aus der Tasche zu ziehen.
Und in der Mitte demonstrieren Lastwagenfahrer, Bauern und Angestellte von der Deutschen Bahn. Die Lage in Deutschland scheint gerade ein bisschen unübersichtlich. Es gibt gewisse, die sagen sogar ein bisschen unheimlich. Wo ist genau das Problem? Das fragen wir heute Dominik Eigenmann. Er ist Deutschland-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Und zwar machen wir das in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Dominik.
Sali Philipp.
Dominik, du warst erst kürzlich bei uns zu Gast, wo es um Bauernprotest gegangen ist. In Deutschland gehen momentan aber nicht um einen Bauern auf die Strasse, sondern ganz viele Leute gegen die AfD. Kürzlich in Köln schon grosse Demo, am Sonntag in München. Was ist der Hintergrund für diesen Protest?
Die Demonstrationen gegen die AfD sind tatsächlich bemerkenswert deswegen, weil sie einen ganz konkreten Hintergrund haben. Und weil sie ungewöhnlich gross gewesen sind und überall, nicht nur in West, sondern auch in Ostdeutschland, relativ spontan stattgefunden haben. Der Hintergrund war, dass ein Recherchekollektiv letzte Woche veröffentlicht hat, dass sich Exponenten von der AfD zusammen mit Rechtsextremen, mit dem österreichischen Rechtsextremen und mit Financiers getroffen haben, um über Konzept von Remigration zu reden. Mhm. Das heisst, eigentlich über die Vertreibung von Ausländern aus Deutschland, von Asylbewerbern aus Deutschland, von Leuten, die aber auch nur zum Beispiel einen Migrationshintergrund haben, also eigentlich schon zum Beispiel Deutsche sind, aber früher noch mal eingewandert sind. Ja, noch mehr, also sogar die Deportation von Leuten, die geflüchteten Menschen helfen, hat die Gruppe geplant. Und da das öffentlich geworden ist, hat das einen relativ grossen Aufschrei ausgelöst, erst in den Medien. Und dann haben die Leute gefunden, so, jetzt ist genug, jetzt gehen wir auf die Straße und haben das in vielen Städten von Berlin, über Leipzig, Essen, an verschiedenen Orten gemacht, in Rostock auch. Und da sind zum Teil 10'000 Leute auf die Straße gegangen. Und das ist ungewöhnlich, weil in der Vergangenheit, jetzt in der jüngsten Vergangenheit, solche Demonstrationen gegen die AfD eigentlich nicht mehr gegeben hat.
Und es ist jetzt eine riesige Neuigkeit, dass die AfD Ausländer will ausschaffen, oder?
Also in der AfD redet man seit mindestens 8 Jahren über Remigration. Und Remigration ist ja nur ein Euphemismus, also ein beschönigender Begriff für das alte Ausländer raus, in Anführungs- und Schlusszeichen. Also es geht nur darum, möglichst alle Ausländer im Land loszuwerden, wobei man wenig vorgesagt hat, unter Ausländern auch Leute versteht, die längst die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber halt vielleicht einen arabischen Namen. Also kurz gesagt, wer sich mit der AfD beschäftigt hat, für den hätte das keine Überraschung können sein, dass sich kleine Gruppen von Leuten treffen und über die Ideen reden, also über die Fantastereien reden und aber auch versuchen, Sachen zu planen. Und es ist auch so, dass das in der AfD selber besprochen wird, also nicht nur in zugewandten Gruppen, und für das braucht man auch keinen österreichischen Rechtsextremist, um mit der AfD darüber zu reden. Was bei der AfD besonders ist, ist, dass die Sachen alle nicht wirklich im Wahlprogramm oder in dem Parteiprogramm auftreten. Und der Grund dafür ist, dass die AfD nach dem Verbotsverfahren, das es gegen die NPD, also die Neonazi-Partei, eine frühere, vorsichtig geworden ist, weil die NPD alle die Ziele, Ausländer raus, in Anführungszeichen, Anführungs- und Schlusszeichen, auch im Parteiprogramm gehabt hat. Und das hat das Verfassungsgericht natürlich als Beleg dafür verwendet, dass die Partei Sachen will, die gegen die Verfassung verstoßen. Und bei der AfD ist das so ein bisschen verschwurbelt. Aber wenn man der Partei gut zugelassen hat, also ich habe selber vor 6 Jahren mit dem Alexander Gauland geredet, vor der Bundestagswahl 2017, und da haben wir relativ intensiv über das irre Konzept von der Remigration geredet. Und also das ist kein Geheimnis gewesen. Einer von den führenden AfDler hat ja jetzt in Reaktion auf den Pressebericht auch gesagt, das ist kein Geheimnis, sondern ein Versprechen von unserer Partei.
Wenn das alles schon so lange bekannt ist, warum ist es denn gerade jetzt so eskaliert, auch mit den Demonstrationen?
Ja, da hat mich selber sehr überrascht, ehrlich gesagt. Wo mich der Redaktion gefragt hat, wie schätzt du die Geschichte ein, habe ich gefunden, im Grunde genommen ist das eigentlich nichts Neues. Also für das hat es die Enthüllung nicht gebraucht. Und ich bin überrascht gewesen, wie unglaublich heftig die Medien und dann auch die Öffentlichkeit darauf reagiert haben. Der Grund dafür ist, glaube ich, dass die AfD im Moment an einem Punkt ist, wo sie zweitstärkste Partei ist, in der Umfrage national, 20-21%, und mit Abstand stärkste Partei in den meisten östlichen Bundesländern. Vor allem in denen, wo im Herbst der Landtag neu gewählt wird, also das Parlament der Bundesländer. Das ist in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg. Dort ist die Partei bei zwischen 32-36%. Und das sind natürlich Werte, wo die Partei noch nie gehabt hat, wo über die Monate ständig gewachsen sind. Und langsam breitet sich nicht nur die Sorge aus, dass die Partei sich auf dem Niveau könnte stabilisieren in Deutschland, sondern auch die Angst, dass es in Ostdeutschland wirklich zu Ergebnissen kommt, wo man dann nicht mehr einfach kann gegen die AfD regieren. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Und vielleicht das Letzte noch. Ich glaube, der Schock ist auch dadurch entstanden, dass bei vielen Politikerinnen und Politikern, aber auch bei vielen Leuten in den Medien eine gewisse Ratlosigkeit gibt, was man denn eigentlich gegen die AfD noch ausrichten kann zum jetzigen Zeitpunkt.
Du hast noch eine Analyse geschrieben zu den Demonstrationen und hast dann geschrieben, dass es eigentlich erstaunlich sei, wie viele Leute heute in Deutschland grundsätzlich einverstanden sind mit dem Konzept von der AfD, was die Remigration angeht. Woher kommt das Einverständnis?
Ja, es ist, und das macht die Sache politisch kompliziert, es ist die Reaktion auf eine Situation, wo tatsächlich auch historisch ist, also ausser 2015, 16 und 1992, 93 und Anfang der 50er Jahre oder Ende der 40er Jahre sind nie mehr so viele Menschen nach Deutschland geflüchtet wie im letzten Jahr oder wie in den letzten 2 Jahren. Und das hat natürlich damit zu tun gehabt, dass 1 Million, vor allem Frauen und Kinder aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind, nachdem Russland das Land überfallen hat. Und zum anderen sind aber auch noch fast 500'000 Menschen, in der Mehrheit Kriegsflüchtlinge aus dem Nahen Osten nach Deutschland gekommen. Und das ist in der Summe schon eine Zahl, die es Deutschland wahnsinnig schwer gemacht hat, mit dieser riesigen Anzahl umzugehen. Also konkret Wohnungen zu finden für die Menschen. Von Arbeit reden wir noch gar nicht. Aber Wohnraum ist etwas vom Schwierigsten gewesen. Und eigentlich schon seit Monaten haben die Gemeinden gesagt, wir kommen nicht mehr hinterher. Wir können nicht so schnell Wohnungen auftun und das alte Hotel neu nutzen, wie die Leute nachkommen. Und die Politik hat das lange ignoriert. Also die Regierung, die an der Macht ist, aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen, die haben das eigentlich relativ lange ignoriert. Und da hat sich in Deutschland das Gefühl ausbreitet, dass man eigentlich nicht weiss, was man könnte gegen die Migration machen und gegen die grosse Anzahl von Leuten. Und das hat das Gefühl hinterlassen, dass das irgendwie ein unkontrollierbares Schicksal geworden ist. Und das macht viele Leute wütend. Es ermüdet die, die früher gern geholfen haben. Und die, die wütig sind, sind mittlerweile bereit, eigentlich allen Lösungen zustimmen, wenn nur mal etwas passiert. Und wenn jetzt eine Partei wie die AfD kommt und sagt, wir wollen nicht nur die Migration vollkommen stoppen, sondern wir wollen auch noch alle Ausländer deportieren, dann finden das einfach viele Leute grundsätzlich mal gut. Mhm. Selbst wenn sie noch nicht einmal selber Rechtsextremist im quasi klinischen Sinn sind. Und das muss einem schon Sorgen machen, wenn man der Meinung ist, dass das Asylgesetz und die Asylaufnahme etwas ist, wo man einem Rechtsstaat wie Deutschland oder einem Rechtsstaat wie die Schweiz nicht nur gut ansteht, sondern eigentlich zu seiner Verfassung notwendig ist.
wenn man die ins Text liest, bekommt man ein bisschen das Gefühl, über dass die AfD recht gut kann, so eine grundsätzlich pessimistische Stimmung der Leute und eine gewisse Zukunftsangst wie umsetzen in Wahlenfolge.
Ja, das ist etwas vom Interessantesten, glaube ich, wo uns Demoskopie, also die Wahlforschung, wo sich um das Motiv der Menschen, warum sie eine Partei wählen, kümmert, kann lehren. Und zwar das Motiv, wo alle AfD-Wählerinnen und Wähler oder Anhängerinnen und Anhänger am meisten verbindet, ist nicht das Thema, also nicht einmal die Migration, ist nicht eine Ideologie, besonders rechts zu stehen, besonders nationalistisch zu sein, sondern ein Gefühl, nämlich das Gefühl, dass Deutschland vertummt geht. Also, dass man vor einem Abgrund steht. Dass die Leute, die am stärksten mit grosser Sorge in Zukunft schauen, die wählen auch am meisten AfD. Und untereinander die AfD-Wählerinnen und Wähler verbindet das am meisten. Und jetzt, wenn man Demoskopen fragt, da gibt es Institute, die haben seit den 1950er Jahren die gleichen Fragen gestellt dem deutschen Publikum. Und die können also in der Wertereihe zurückgehen und schauen, wann haben das letzte Mal so viele Leute gesagt, kann man schauen mit Sorgen in die Zukunft. Und das Allensbach-Institut, eines von den Instituten, hat kürzlich gezeigt, dass das letzte Mal in den 50er Jahren, am Anfang der 1950er Jahre, die Sorgen so gross gewesen sind, wenn man in die Zukunft geschaut hat. Da hat der Koreakrieg angefangen, da ist man mit dem Wiederaufbau vom Land ganz am Anfang gestanden. Man muss sich mal vorstellen, wenn man heute ähnliche Werte misst, wie droht's mal, was das eigentlich für eine Situation ist. Und vielleicht um die Situation zu charakterisieren, sind vielleicht drei Punkte. Der eine ist, es gibt Krieg in Europa. Die Sicherheit von Europa ist nach dem Überfall von Russland auf die Ukraine nicht mehr sicher. Das spürt man auch in Deutschland. Das Zweite ist, Deutschland ist auch aus den Kriegsgründen in eine Rezession gerutscht. Früher war Deutschland eigentlich meistens die Lokomotive wirtschaftlich in Europa. Jetzt ist sie fast Schlusslicht, was Wachstum in Europa angeht. Und ist eines der einzigen grossen Industrieländer, die nicht mehr wächst. Die Inflation ist historisch hoch gewesen. Und das dritte Element ist vielleicht, Deutschland wird im Moment von einer Regierung regiert, wo die unbeliebteste ist seit mindestens einem Jahrzehnt. Und vom Kanzler Olaf Scholz, ein Sozialdemokrat, wo für den Zustimmungswert gemessen werden, die so tief sind, wie es noch gar nicht gegeben hat, seit man die Werte misst. Und all das führt zu einem Gefühl von, man wäre nicht richtig regiert, die Situation ist unkontrollierbar und führt zu einem tiefen Pessimismus im Land und zu einer Stimmung, wo die Leute wütig werden, wo die Leute anfangen, radikal nur noch für ihre eigenen Interessen zu streiten. Und das vergiftet die Stimmung zusätzlich.
Die Reaktion auf das von den etablierten Medien, sagen wir mal, oder auch von vielen Parteien, ist die Aufwärmung von einer alten Diskussion. Wir haben bei uns kürzlich ein Interview gehabt mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Und er ist da gefragt worden, ob er denn die AfD nicht einfach verbieten soll. Das wird schon immer noch sehr ernsthaft diskutiert, oder? Immer wieder.
Also man muss sagen, dass es zunehmend ernsthaft diskutiert wird. Ich persönlich halte vom Verbot von dieser Partei gar nichts. Ich glaube, dass man ihr muss politisch begegnen. Ich glaube auch nicht, dass durch sie die Grundfeste der deutschen Demokratie wirklich in Gefahr ist im Moment. Aber Diskussion um ein Verbot kommt nicht zufällig auf. Es ist ja so, dass der deutsche Verfassungsschutz, der die Aufgabe hat, die deutsche Demokratie zu beschützen, seit fast 4 Jahren die AfD als Verdachtsfall von einer verfassungsfeindlichen Bestrebung beobachtet. In mehreren Bundesländern, zum Beispiel in Thüringen, ist die AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung, also als verfassungsfeindliche Bestrebung, eingestuft. Im Prinzip müsste das ja Folgen haben. Also einerseits muss die Beobachtung von der Gesamtpartei irgendwann zu einem Urteil finden, ist sie jetzt rechtsextremistisch und verfassungsfeindlich oder nicht. Wenn jetzt der Verfassungsschutz würde sagen, die Gesamtpartei ist verfassungsfeindlich, dann müsste der nächste Schritt eigentlich automatisch der Versuch sein, die Partei zu verbieten, weil man eigentlich laut dem Grundgesetz man es nicht einfach zulassen darf, dass jemand mit den Mitteln von der Demokratie die Demokratie aushebelt. Das ist ja eine von der Lehre gewesen aus der Weimarer Republik und der Machtübernahme von den Nationalsozialisten, wo dann zu dem Regime und zu dem verbrecherischen Krieg und zum Holocaust geführt hat. Und das will man in Deutschland nie mehr erleben. Und darum verstehe ich schon, dass man darüber diskutiert, ob man die Partei soll verbieten. Gleichzeitig sind juristisch die Hürden extrem hoch für ein Parteiverbot und ich meine auch zu Recht. Und dann muss man auch wissen, dass wenn jetzt würde ein Antrag gestellt werden auf Verbot von der Partei, was überhaupt nicht realistisch ist, dann würde es mindestens 4 Jahre dauern, bis man ein Urteil hätte. Und in diesen 4 Jahren wird die AfD sicher politisch extrem profitieren davon, dass sie könnte sagen, schaut, die Politik weiss nicht mehr, was sie mit uns anfangen soll. Jetzt versucht sie uns sogar zu verbieten. All ihr, wo uns eure Stimme geben, eure Stimme versucht sie auszulöschen. Und das ist natürlich ein Wahnsinnspropagandatool für die Partei. Und darum ist es, glaube ich, auch aus politischen Gründen nicht vernünftig, den Weg einzuschlagen.
Du hast schon gesagt, dass in diesem Jahr in 3 ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen stattfinden, in Thüringen, Sachsen und in Brandenburg. Was würde das für Deutschland bedeuten, wenn es in diesen 3 Bundesländern die AfD würde die Mehrheit gewinnen?
Also es wäre natürlich ein Propagandatriumph für die AfD zum einen. Zum anderen, sobald sie in einem Landesparlament mehr als ein Drittel von der Sitz hat, kann sie natürlich jede Verfassungsänderung blockieren. Stellt sie den Landtagspräsident, also den Parlamentspräsident, der sehr starken Einfluss auf Tagesordnungen hat und ganz viele andere Sachen, können Verfassungsschutzrichter nicht mehr gewählt werden ohne Zustimmung von der AfD und so fort. Also da kann, selbst wenn die AfD nicht die Macht direkt gelangen, wäre es ein Problem, wenn sie in einem Landesparlament mehr als ein Drittel von der Sitz hat. Und ich würde vielleicht mal schnell den Blick auf Thüringen lenken, weil in Thüringen ist die Situation sicher am prekärsten und am gefährlichsten. In Thüringen kann es so sein, dass die AfD mehr als 40% von der Stimmen macht, wenn sie bis dorthin noch weiter zulässt. Wenn gleichzeitig die SPD und die Grünen nicht ins Parlament kommen und das Bündnis von Sarah Wagenknecht auch nicht, dann können 40% von der Stimmen lange für eine absolute Mehrheit von der Sitz. Und dann ist der Björn Höcke, der Rechtsextremist, der die AfD führt in Thüringen, Ministerpräsident. Das kann dann niemand mehr verhindern. Das ist, ich würde sagen, nicht wahnsinnig wahrscheinlich, aber es ist eine Gefahr, die man nicht außer Acht lassen sollte. Und selbst wenn, also Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler sagen uns auch, selbst wenn die AfD nicht sollte die absolute Mehrheit bekommen, wird man sicher einen wachsenden Machtanspruch von dieser Partei erleben. Und wird man sich auch damit auseinandersetzen müssen, was die Partei denn eigentlich würde ändern, wenn sie mal an der Macht wäre. Und vielleicht noch das Letzte, das Wichtigste, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, warum die Partei, auch wenn sie die stärkste ist, nicht an die Macht kommt, ist, dass bisher die Christdemokraten, die in diesen Ländern relativ stark sind und wahrscheinlich würden statt der AfD-Regierung bilden, nicht bereit sind, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Das ist bisher so. Ich glaube nicht, dass sich das im Herbst ändert. Ich glaube nicht, dass die CDU eine von den Grundfesten der Bundesrepublik sich könnte erlauben, mit der rechtsextremen oder rechtsradikalen AfD zusammenzuarbeiten. Und darum glaube ich, dass im Moment der Wall gegen die AfD, dass man versucht, eine Regierung zu bilden, mit allen anderen Parteien, damit die AfD nicht an die Macht kommt. Ich glaube, der Wahl haltet noch im Herbst. Aber der bedeutet dann zum Beispiel, dass die CDU in Thüringen vielleicht muss mit der Linkspartei regieren, wo die Nachfolgepartei ist von der SED, also der Sozialistische Einheitspartei von der DDR. Mhm. Was sie auch immer ausgeschlossen hat. Also man sieht, da kommen schwierige Zeiten auf Thüringen, aber auch auf Deutschland zu.
Bewegung gibt es nicht nur ganz rechts, Bewegung gibt es auch ganz links. In diesen Tagen ist das Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet worden. Das ist die neue Partei von der ehemaligen Abgeordneten von der Linkspartei.
Deutschland hat eine neue Partei. Das haben die Initiatoren des Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, bekannt gegeben. Wagenknecht selbst ist Vorsitzende, gemeinsam mit der ehemaligen linken Fraktionschefin Mohammed Ali. Das Bündnis Sarah Wagenknecht soll erst...
Was traust du diesem Bündnis zu?
Ja, das ist ein bisschen Wundertüte. Man weiß, dass Sarah Wagenknecht drinsteckt in dieser Wundertüte. Man kennt ein paar andere Politikerinnen und Politiker. Aber was genau die Partei erreichen kann, ist schwer zu sagen. Interessant ist das Profil, das sie anbietet. Sozial links, also Umverteilung für die kleinen Leute. Gesellschaftspolitisch eher rechts, im Sinn von konservativ gegen Genderpolitik, gegen Gleichstellung, gegen grüne Politik, gegen Ökologie eigentlich auch, sobald sie die kleinen Leute belastet. Und aussenpolitisch radikal amerikafindlich, also anti-westlich, lieber auf der Seite von Russland oder von China, der Meinung, dass man mit China und mit Russland weiter gute Partner hätte. Das ist so ein bisschen der Mix, aus dem das gemacht ist. Also ich würde das links-nationalistisch nennen eigentlich. Übrigens auch EU-kritisch bis EU-findlich. Und ich glaube, dass es für das Profil, für das Angebot Nachfrage gibt in der deutschen Parteilandschaft. Es ist so, dass ein Teil von der AfD Wählerinnen und Wähler im Osten, die findet eigentlich, dass die AfD viel sozialistischer müsste sein, also wie es auch die Nationalsozialisten mal gewesen sind. Und die sind vielleicht teilweise durchaus versucht, Sarah Wagenknecht eher ihre Stimme zu geben als der AfD. Wobei man nicht darf vergessen, dass wenn man heute Protest will ausdrücken mit dem Status quo in Deutschland, dann ist natürlich Stimme für die AfD immer noch sehr viel wirkmächtiger und plakativer. Also Stimme für ein Bündnis Sarah Wagenknecht, wo dann vielleicht 5% von der Stimme macht oder vielleicht 3 oder vielleicht 8.
Was sagt ihr, dass das Trender im politischen Spektrum in Deutschland so aufgefühlt scheinen?
Ja, ich bin nicht so sicher, ob es für beide Ränder überhaupt stimmt. Weil, also, dass man so eine grosse linkspopulistische Partei hätte, wo alle Parteien links von der Mitte auffrisst, wie es zum Beispiel in Frankreich der Fall war, die Situation besteht in Deutschland nicht. Also, Sozialdemokraten sind ganz klar die Vormacht in der linken Mitte, die Grünen sind die linke Mittepartei und die Linkspartei ist eigentlich völlig an den Rand gedrängt. Und Sarah Wagenknecht spaltet sich von einer Linkspartei ab, die selber bei 4% steht. Also, daraus wird jetzt nicht sofort eine neue Volkspartei links, die gross populistisch wäre. Die grosse Dynamik ist am rechten Rand. Und zwar Dynamik einerseits, dass sie stärker in die Mitte reicht und mehr Leute aus der Mitte sie wählen. Und zum anderen, dass sie sich weiter radikalisiert und langsam Gefallen findet an der Vorstellung, dass sie irgendwann mal regiert. Es gibt in Ostdeutschland ja neuerdings seit letztem Jahr auch in Landkreis, also in kleinen Konglomeraten von ein paar Gemeinden, gibt es erstmal AfD-Landräte, die einen Landkreis gewonnen haben und jetzt auch regieren. Und es gibt zuerst mal einen Bürgermeister von der AfD. Das sind alles neue Sachen und das hilft der AfD auf ihrem Weg, sich zu normalisieren und ihren Wählerinnen und Wählern zu sagen, wenn ihr uns wählt, dann kriegt ihr auch wirklich eine andere Politik. Nicht nur habt ihr euren Protestkonto.
2024 ist noch recht jung und doch haben wir das Gefühl, es ist schon wahnsinnig viel passiert in Deutschland. Auf was stellst du noch ein für das restliche Jahr?
Ja, du hast ganz am Anfang mal gesagt, dass alles auch ein bisschen unheimlich wirkt, was im Moment passiert in Deutschland. Und ehrlich gesagt ist das Gefühl, das ich auch habe. Ich bin jetzt seit bald 9 Jahren in Deutschland Korrespondent. Und zum Beispiel in der Flüchtlingskrise 2015-16, da bin ich angekommen in Deutschland, ist das Gefühl sehr stark gewesen, dass sich das Land jetzt schlagartig verändert, unter dem Druck von diesen Ereignissen. Und das ist eine aussergewöhnliche Zeit gewesen, auch mit sehr, sehr viel Unsicherheit und sehr viel politischer Dynamik. Und jetzt passiert so etwas wieder, aber so schleichend, als schleichende und als eher deprimierende Prozess, wenn ich ehrlich bin. Also wir haben eine Regierung, wo ich persönlich nicht mehr sehr viel erwarte, bis zu der Bundestagswahl Ende 2025. Das heisst, eigentlich hat die Regierung erst die Hälfte von ihrer Legislatur hinter sich. Aber gleichzeitig haben eigentlich alle genug von der Regierung. Aber da alle die 3 Parteien in Wahlen, wenn es jetzt zu Neuwahlen würde kommen, abgestraft würden, gibt's wahrscheinlich keine Neuwahlen. Verzichten die Parteien noch nicht auf Macht. Und deswegen ist die Gefahr relativ gross, dass die Regierung weiter vor sich hinsieht, dass der Unmut eher noch wächst über den Winter und vielleicht auch anhält bis in den Sommer. Und dann kommen im Herbst die Wahlen in Ostdeutschland, wo sicher die AfD wird triumphieren, also das glaube ich schon. Und das ist dann sozusagen der Auftakt für das Bundestagswahljahr 2025. Da stelle ich mir politisch doch alles sehr schwer vor. Und vielleicht etwas, was ich bisher auch noch nicht gesagt habe. Es ist ja nicht nur der Vertrauensverlust gegenüber der Regierung sehr gross. Sondern wenn man die Deutschen fragt, vertrauen sie denn den Christdemokraten, also der CDU und CSU, eigentlich mehr, besser mit der Situation, wie sie jetzt im Moment ist, umzugehen, dann sind die Werte unwesentlich besser als für die Ampelregierung. Und das muss einem grundsätzlich Sorgen machen, wenn das Vertrauen von der Bevölkerung so klein ist, dass eine deutsche Regierung, welcher Couleur auch immer, an dieser Situation, wie sie jetzt im Moment ist oder als die sie empfunden wird, etwas kann ändern.
Danke, Dominik.
Ist gern geschehen.
Das war sie, unsere Folge zur Situation in Deutschland. Ich habe geschwätzt mit Dominik Eigenmann, im Deutschland-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.